HR Info. Hessen.
Wieder eine Woche ist vergangen in Hessen. Und auch diesmal ist viel passiert, vor allem rund um die Themen Straße und Verkehr im Land. Wir sprechen über Seilbahnen, Powerblitzer und Straßenbeiträge heute hier in HR Info Hessen. Mein Name ist Sandra Winzer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Vollgestaute Straßen, volle S-Bahnen und Züge, das ist Pendleralltag im Ballungsraum Frankfurt. Welche Möglichkeiten gibt es, diese Probleme in den Griff zu bekommen? Neue Bahnstrecken wären eine ideale Lösung. Bis zur Umsetzung dauert es aber häufig Jahrzehnte. Der Schuh im Rhein-Main-Gebiet drückt jedoch jetzt. Deshalb tritt ein neues Verkehrsmittel auf den Plan, das man aus dem Skiurlaub kennt, die Seilbahn. Und dass das durchaus ernst gemeint ist, hat der erste Seilbahntag gezeigt. Der hat in der vergangenen Woche in Frankfurt stattgefunden. Mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft, von Verkehrsverbünden und Hochschulen wurde über die Seilbahn als Teil urbaner Mobilität gesprochen. Mehr Informationen zur möglichen Seilbahn über den Köpfen der Hessen hat unsere Reporter Frank Angermund.
Ein Seilbahnmodell, eine große Karte des Rhein-Main-Gebiets und zahlreiche geladene Politiker aus Hessen machen klar, im recht schmucklosen Saal des Regionalverbands Frankfurt-Rhein-Main geht es nicht um eine Schnapsidee. Vielmehr soll der erste Seilbahntag Überzeugungsarbeit für das ungewöhnliche Verkehrsmittel leisten, sagt Verbandsdirektor Thomas Horn.
Also Seilbahnen haben den Vorteil, dass man sie in 1,5 bis 2 Jahren bauen kann. Wir erleben täglich volle Staus auf den Straßen. Ja. Wir brauchen neue innovative Lösungsansätze. Seilbahn, insbesondere urbane Seilbahn, werden da hier ein probates Mittel.
Auch der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV hat das Thema Seilbahnen für sich entdeckt. Ein Vorteil, sie sind günstig. RMV-Chef Knut Ringard.
Die schweben da irgendwo 20, 30, 40 Meter hoch. Da gibt es keine Unfälle. Die können, wie wir wissen, auch bei Eis und Kälte fahren. Und sie sind leise, sie sind ökologisch, keine Emissionen. Das sind natürlich tolle Vorteile, die auch heute in der Mobilitätswelt groß gefragt sind.
Im Berufsverkehr sei das Nahverkehrssystem überlastet, sagt der RMV-Chef. Um die Probleme in den Griff zu bekommen, müssten die großen Projekte wie ein S-Bahn-Ring um Frankfurt oder der Fernbahntunnel unter dem Hauptbahnhof dringend vorangetrieben werden. Seilbahnen könnten schnell den Nahverkehr entlasten. Deshalb wird der RMV in den nächsten Tagen eine Machbarkeitsstudie für die Strecke Schmitten-Großer Feldberg zur U-Bahn in Oberursel-Hohemark in Auftrag geben. Eine Strecke für Touristen und Pendler, sagt Knut Ringer.
Wenn wir das miteinander verbinden, dann habe ich natürlich einen sehr, sehr guten ÖPNV-Ansatz. Ich kann sehr viel besser aus dem Bereich Schmitten, also hinter dem Feldberg, die Menschen als im Stunden- oder Zwei-Stunden-Takt mit dem Bus heute natürlich in einem sehr viel engeren Takt an jede U-Bahn anschließen. Und ich bin eben dann in einer Dreiviertelstunde von der Hauptwache am Feldberg.
Ergebnisse der Studie werden Ende des Jahres erwartet. Auch Studenten der Hochschule Darmstadt setzen sich intensiv mit dem Thema urbane Seilbahn auseinander. 7 Strecken in und um Frankfurt sind geprüft worden, sagt Professor Jürgen Vollmann.
Man muss dazu sagen, die haben wirklich frei gedacht. Die haben keine Rahmenbedingungen bekommen. Und was wunderbar war, die haben die Commerzbank Arena mit dem Terminal 3 verbunden, wo es ja auch keine Nahverkehrsanbindung im Augenblick gibt. Und von der Commerzbank Arena sind sie bis zum Bahnhof Luisa, wo dann S-Bahn und Straßenbahn vorhanden sind, wo die Menschen mit der Seilbahn auch wieder weiterfahren können.
Auch die Strecke zwischen der geplanten Multifunktionsarena an der Offenbacher Stadtgrenze über den Frankfurter Osten bis zur Eissporthalle halten die Studenten für sinnvoll. Über die Vorschläge wird in politischen Gremien diskutiert werden. Regionalverbandsdirektor Horn hofft, dass zur EM 2024 die ersten Gondeln im Rhein-Main-Gebiet schweben.
HR-Reporter Frank Angermund war beim ersten offiziellen Seilbahntag in Frankfurt dabei. Nicht in die Luft verlagert werden können allerdings Lkw. Dennoch gibt es hier eine Neuerung. Einige Lastwagen in Hessen rollen seit der vergangenen Woche auf der ersten Elektroautobahn, nämlich auf einer 5 Kilometer langen Strecke auf der A5. Zwischen Langenmörfelden und Walterstadt ist vor wenigen Tagen Deutschlands erster E-Highway feierlich in Betrieb genommen worden. Was aber kann dieser E-Highway? Dort wird die Stromeinspeisung bei fahrenden Lkw erprobt. Unter ganz alltäglichen Bedingungen. Auf der Teststrecke zwischen Darmstadt und Frankfurt werden speziell ausgerüstete Lastwagen in beiden Fahrtrichtungen mit Strom aus der Oberleitung versorgt. HR-Inforeporter Wolfgang Hettfleisch erklärt, wie das mit dem Strom aus der Oberleitung genau funktioniert.
Es war viel los auf der Autobahnraststätte Gräfenhausen West an der A5. In einem abgeschlossenen abgesperrten Bereich wurde der Start des ersten deutschen Feldversuchs für die Lkw-Stromeinspeisung von oben gefeiert. Andreas Pettersson war besonders gefragt. Der Schwede saß hinter dem Steuer des Hybridbrummis mit Stromabnehmern auf dem Dach und fuhr mit Medienvertretern die elektrifizierte Strecke ab, natürlich im Batteriebetrieb.
Du drückst einfach einen Knopf und fährst elektrisch. Es wird so leise, dass du denkst, wow. In der Kabine fühlst du dich wie in einer Luftblase.
In Schweden gibt es schon Strecken wie die in Südhessen. Und Fahrer Pettersson ist von der Technologie überzeugt.
Das wird ein großer Teil der Zukunft. Für nachhaltigen Güterverkehr müssen wir das jedem klar machen.
Das Bundesumweltministerium stellt für das Projekt elektrifizierter, innovativer Schwerverkehr auf Autobahnen, kurz ELISA, insgesamt knapp 30 Millionen Euro bereit. Lkw-Strom aus der Oberleitung sei eine der Zukunftstechnologien, die dazu beitragen könnten, die Klimaschutzziele zu erreichen, sagte Rita Schwarzelür-Sutter, Staatssekretärin im Bundesumweltministerium beim Besuch in Südhessen.
Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn wir nichts tun, wird es viel, viel teurer. Und das ist eine Option, wie wir dieses Potenzial tatsächlich heben können, die Treibhausgase einzusparen.
Kritiker halten die Stromeinspeisung für den Güterverkehr auf der Straße derzeit weder für wirtschaftlich noch für massentauglich. Schwarzelür-Sutter hingegen glaubt, dass der Kampf um den klimafreundlichen Straßenverkehr der Zukunft jetzt geführt werden muss.
Wenn man wettbewerbsfähig sein will und wir schauen zum Beispiel, dass Tesla davon spricht, einen E-Lkw auf den Markt zu bringen mit 800 Kilometer Reichweite, dann ist es gut investiertes Geld, wenn wir auch daran forschen, wie wir tatsächlich die Elektrifizierung auch des Schwerlastverkehrs voranbringen.
In den kommenden 3,5 Jahren wird erprobt, wie sich der E-Highway im Alltag bewährt. Ausgewählte Spediteure werden die Stromeinspeisung in voller Fahrt nutzen, erläutert ELISA-Projektleiter Achim Reuswig von der Verkehrsbehörde Hessen Mobil.
Es sind 5 Speditionen, die teilnehmen. Jeder bekommt ein Fahrzeug. Damit werden jetzt die Fahrten starten. Das heißt, die Fahrten richtig im Realbetrieb mit Ladung, also im richtigen Kundenverkehr, sodass es darauf ankommt, dass hier alles reibungslos funktioniert, die Fahrzeuge pünktlich ankommen und sozusagen wir den Nachweis liefern, dass die Technologie alltagstauglich ist.
Die Technische Hochschule Darmstadt wird die gesammelten Daten auswerten. In Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg werden 2 weitere Teststrecken mit Oberleitung eingerichtet.
3,5 Jahre lang wird der Betrieb einer Elektroautobahn auf der A5 getestet für nachhaltigen Güterverkehr. HR-Inforeporter Wolfgang Hetfleisch war bei der Eröffnung der Teststrecke für uns dabei. Egal ob Lkw-Fahrer, Auto- oder Motorradfahrer, alle müssen bei der Fahrt permanent die eigene Geschwindigkeit kontrollieren. So sollte das zumindest sein. Und das nicht nur, weil sie blitzen, blitzen und blitzen. Die neuen Hochleistungsblitzer in Hessen. Die Geräte funktionieren auch ohne Polizisten, vollkommen autark quasi. 7 Stück der sogenannten Enforcement-Trailer gibt es mittlerweile in Hessen und sie scheinen effizient zu sein, denn es regnet regelrecht Bußgeldbescheide. Einerseits scheint dies eine gute Nachricht zu sein, immerhin können Temposünder so gefasst werden. Für viele Bußgeldbescheide braucht es aber auch viele Mitarbeiter und vor allem Richter. Und das ist nicht immer leicht, wie unsere Reporterin Maike Bratke weiß.
Sieht aus wie ein Anhänger, ist schwer gepanzert und kommt tagelang ohne Strom aus. Die Enforcement-Trailer liefern Blitzerfotos wie am Fließband. Doch die müssen auch bearbeitet werden. Die zentrale Bußgeldstelle in Kassel hat sich frühzeitig vorbereitet, sagt Pressesprecher Michael Konrad.
Wir konnten daraufhin 15 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Die sind geschult worden. Es dauert circa ein halbes Jahr, bis sie fit sind.
Mehr Blitzerfotos ziehen erfahrungsgemäß auch mehr Gerichtsverfahren nach sich. Denn 5-8% der Autofahrer gehen gegen das Bußgeld oder das Fahrverbot vor. Hochgerechnet ergebe das tausende Verfahren. Dafür brauchen sie mehr Richter, sagt Mario Hirdes vom Amtsgericht Kassel.
Und der Zugrundelegung der Anzahl der Verfahren, die in Baunatal neu eingeleitet wurden, müssen wir derzeit damit rechnen, dass wir 2 zusätzliche Stellen richterliche Arbeitskraft schaffen müssten. Dies wäre im Vergleich zum jetzigen Einsatz richterlicher Arbeitskraft fast eine Verdopplung.
Er rechnet damit, dass es noch einige Wochen dauert, bis die Folgen zu spüren sind. Am Amtsgericht Fulda hat man diese Erfahrung bereits gemacht. Auf der Autobahn 7 bei Bad Hersfeld lieferte der neue Blitzer 7500 Fotos pro Woche. Und damit stieg die Anzahl der Bußgeldverfahren, wie Dominik Dute vom vom Amtsgericht erklärt.
Seitdem die Verfahren, die aus dem Enforcement-Trailer resultieren, ankommen, dann ist der monatliche Eingang verdoppelt bis verdreifacht worden, in manchen Monaten sogar noch darüber hinaus. Und das hat dazu geführt, dass eben früher mit 1,5 Richterstellen die Bußgeldverfahren bearbeitet wurden. Wenn man es jetzt so übers Jahr rechnet, wäre man eher bei gut 3 Richterstellen, also doch ein deutlicher Mehranfall an Arbeit.
Das hessische Justizministerium weiß von den Nöten der Amtsgerichte in Bezug auf die Hochleistungsblitzer. Auf HR-Anfrage schreibt Pressesprecher René Brosius:
In welchem Umfang Stellen hierfür geschaffen werden, bleibt dem Ergebnis der Haushaltsaufstellungsverfahren vorbehalten.
Mario Hirdes vom Amtsgericht Kassel hofft, dass er bald erfährt, wie viele neue Richter kommen. Denn es ist das Recht von jedem, der Einspruch einlegt, dass ein Richter seinen Fall beurteilt.
Die neuen Hochleistungsblitzer in Hessen zeigen ihre Wirkung. Warum das aber auch zu Problemen führt, darüber berichtete Maike Bratke.
HR Info, Hessen.
Wie zuverlässig sind wir in Hessen eigentlich beim Thema Steuern? Zahlen wir sie immer und vor allem fristgerecht? Ein guter Indikator dafür ist immer der Jahresbericht der Oberfinanzdirektion. Der ist in der vergangenen Woche wieder in Wiesbaden vorgestellt worden. Und diesmal lässt sich daraus ablesen, dass die Steuerfahnder und Betriebsprüfer in Hessen im vergangenen Jahr offensichtlich viel zu tun hatten. Aus Wiesbaden berichtet unser landespolitischer Korrespondent Nikolas Buschlüter.
Finanzminister stellt wie immer das Positive in den Vordergrund. Die Steuerverwaltung in Hessen habe gute Arbeit geleistet, sagt Thomas Schäfer von der CDU.
Betriebsprüfung und Steuerfahndung haben über 2 Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen in die öffentlichen Kassen gespült. Das zeigt, wie erfolgreich die Arbeit der hessischen Finanzverwaltung ist.
2 Milliarden Euro Mehreinnahmen durch den Kampf gegen Steuerkriminalität. Hört sich gut an, sind aber rund 300 Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor. Heißt das, dass die Hessen etwas Steuer ehrlicher geworden sind?
Da wäre ich in der Formulierung sehr vorsichtig. Wir haben immer Schwankungsbreite zwischen den Jahren. Es hängt auch immer davon ab, ob spektakuläre Einzelfälle, die ja dann häufig eine Vielzahl von Verfahren nach sich ziehen, aufgedeckt werden oder mal in einem Jahr nicht. Also ich wäre vorsichtig, von einem besonderen Trend da zu sprechen.
Weiterhin eine große Baustelle für die Steuerfahnder sind zum Beispiel betrügerische Machenschaften bei der Umsatzsteuer. Hier hat Schäfer vor allem das Sicherheitsgewerbe im Visier.
Das ist ein riesiges Problem, wo der Subunternehmer des Subunternehmers eines Subunternehmers am Ende tätig wird und dann das Risiko, dass einer zwischendrin in der Kette keine Umsatzsteuer bezahlt. Da gehen wir vor, weil sonst geht uns da sehr viel Steuersubstrat verloren.
Viel Arbeit haben die Rechnungsprüfer auch mit elektronischen Ladenkassen, erläutert der Leiter der Oberfinanzdirektion Jürgen Rossberg.
Es ist leider so, dass es für diese Software wiederum Betrugssoftware gibt, mit dem dann ein Tagesabschluss oder überhaupt schon bei der Eingabe von Umsätzen in diese Kasse eben dann andere Werte registriert werden letztlich und auch dann in den Tagessummen, in den Monatssummen ausgewiesen werden.
Um den Steuerbetrügern besser auf die Schliche zu kommen, rüstet das Land weiter auf. 2018 wurden in der Steuerverwaltung so viele Nachwuchskräfte ausgebildet wie noch nie, 700. In diesem Jahr soll diese Zahl noch einmal steigen. Auch die Abteilung Betriebsprüfung soll schlagkräftiger werden, sagt Stefan Galster von der Finanzdirektion. Gesucht werden ab sofort BWL-Absolventen, die mit einem anderen Know-how als zum Beispiel Juristen zu den Unternehmen gehen. Nicht zuletzt sollen die neuen Mitarbeiter auch dabei helfen, dass die 35 hessischen Finanzämter Steuererklärungen schneller abarbeiten. Derzeit, so Finanzdirektionschef Rossberg, betrage die durchschnittliche Bearbeitungsdauer zwischen 3 und 5 Monaten.
Nikolas Buschlüter über den Jahresbericht der Oberfinanzdirektion. Der ist in der vergangenen Woche wieder in Wiesbaden vorgestellt worden. Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Sandra Winzer. Heute unter anderem zum Thema Straßenbeiträge. Straßenbeiträge, sie sind ein echter Aufreger in vielen hessischen Städten und Gemeinden. Laut Satzung können vielerorts die Bürger an der grundlegenden Sanierung von örtlichen Straßen beteiligt werden. Das hat manchen schon Bescheide in 5-stelliger Höhe beschert. Deswegen rührt sich Widerstand, mindestens Verärgerung. CDU, Grüne und FDP hatten im letzten Jahr für eine Neuregelung gesorgt. Danach müssen die Straßenbeiträge nicht unbedingt mit tausenden Euro auf einmal bezahlt werden. Sogenannte wiederkehrende Beiträge erlauben, die Kosten auf mehr Schultern zu verteilen und die Zahlung zeitlich zu strecken. Das soll zu einer Entlastung führen. Aber SPD und Linke fordern eine generelle Abschaffung der Straßenbeiträge für Bürger. Das Land müsse die Kosten übernehmen. Zu ihren Gesetzentwürfen gab es nun Ende der Woche im Innenausschuss des Landtags eine Anhörung. Die Landesregierung und die sie tragende Koalition stehen unter Druck, so die Beobachtung unseres landespolitischen Korrespondenten Christopher Plass.
Das ist ein Thema, das der schwarz-grünen Koalition nicht schmecken kann. In rund 300 hessischen Kommunen können laut Satzung Straßenbeiträge erhoben werden. Manche Anlieger hat es mit fünfstelligen Summen erwischt. Vielerorts gibt es Ärger. Gemeinden, die es sich leisten konnten, haben Straßenbeiträge nie erhoben oder haben sie sogar abgeschafft. Aber die soziale Schieflage wird nach Ansicht des SPD-Abgeordneten Günther Rudolph nur noch deutlicher.
Es ist ein Thema, das hat die Anhörung deutlich gemacht, des ländlichen Raumes in großen Flächenkommunen. Die Kommunen können es finanziell nicht mehr schultern. Und wenn dann Bürger einige 10.000 Euro zahlen müssen, sind sie überfordert. Ältere Menschen haben ein Haus als Altersvorsorge.
Deswegen fordern SPD und Linke mit Gesetzentwürfen die Abschaffung der Straßenbeiträge für die Bürger. Das Land müsse die Finanzierungslücke füllen. Mindestens 60 Millionen Euro wären das jährlich, vermutlich deutlich mehr. Stellvertretend für die schwarz-grüne Koalition hält der CDU-Innenpolitiker Alexander Bauer davon nichts.
Oftmals erlebe ich bei Bürgerversammlungen, dass man dann sagt, dieses oder jenes Luxuselement in Anführungszeichen muss nicht sein. Und wenn ein Dritter das bezahlt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Rechnung nach oben geht, weil er dann das Land die Schatulle öffnen muss. Und deshalb sind wir dafür, dass vor Ort entschieden wird, was, wie, wann und in welchem Umfang ausgebaut wird und dass der Betroffene auch beteiligt wird.
In der Anhörung war der CDU-Mann klar in der Minderheit. Es waren überwiegend SPD-Bürgermeister gekommen, die mehr Engagement vom Land forderten, aber auch bestens vorbereitete Vertreter von Bürgerinitiativen. Mehr als 60 gibt es derzeit in Hessen. Für die BIs in Nord- und Osthessen beschreibt Andrea Müller-Najim die Lage so.
Der Druck richtet sich jetzt rückwärts gegen die Kommune und von der Kommune Gott sei Dank auch inzwischen gegen das Land. Die sagen, wir haben den schwarzen Peter bekommen, wollen den nicht an die Bürger weitergeben, sondern schicken den zurück nach Wiesbaden.
CDU-Bürgermeister wurden bei der Anhörung nicht gesichtet. Niemand aus der kommunalen Familie gab ein Votum pro Straßenbeiträge ab. Ein Kontra kam vielmehr auch von Verbänden. Joachim Papendiek vom Bund der Steuerzahler warnte,
dass viele Kommunen aber damit überfordert sind, das aus eigenen Mitteln zu decken. Das ist eine Gefahr von drastischen Grundsteuererhöhungen. Deswegen sind wir der Meinung, dass das Land das kompensieren soll.
Abschaffung von Straßenbeiträgen forderte auch Matthias Berger von der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft.
Wir begrüßen die Gesetzesinitiative, die hier von der Linken und SPD gestartet wurde, nach Abschaffung der Beiträge, weil auch unsere Mitgliedsunternehmen von der Erhebung der Beiträge betroffen sind. Denen gehen dann Mittel ab, Mittel, die benötigt werden für den Neubau, Mittel, die benötigt werden für die Instandsetzung von Wohnungen.
Auch der Hessische Mieterbund reihte sich in den Chor der Kritiker ein. Die beiden Gesetzentwürfe von SPD und Linken werden jetzt im parlamentarischen Verfahren weiter beraten. Dass sie eine Mehrheit bekommen, ist wenig wahrscheinlich. In der Anhörung wurde aber darauf verwiesen, dass in 2 Jahren Kommunalwahlen in Hessen sind. Das mag die schwarz-grüne Koalition als Hinweis nehmen, dass man das Problem nicht wird aussitzen können.
Ein Bericht von Christopher Plass. Von den Straßenbeiträgen werfen wir nun einen Blick auf die Straßen in Darmstadt. Dort hat der Magistrat eine Umbenennung der Straßen beschlossen, weil die Namensgeber entweder das Nazi-Regime aktiv unterstützt haben oder weil sie NS-Ideologien verbreitet haben. Vorab hatte ein Fachbeirat die Umbenennung anhand neuer historischer Erkenntnisse empfohlen und jetzt soll das Ganze umgesetzt werden. Insgesamt 8 Straßen in Darmstadt sind betroffen. HR-Inforeporter Raphael Stübig mit den Einzelheiten.
Über 500 Straßen in Darmstadt sind nach Personen benannt und rund 110 davon hatte Dr. Holger Köhn vom Büro für Erinnerungskultur in Babenhausen im Auftrag der Stadt genauer unter die Lupe genommen.
Das waren jetzt nicht 110 Personen, die jetzt alle verdächtig waren, sondern das waren diejenigen, über die wir zu wenig wussten bislang und über die eine wissenschaftlich-biografische Recherche angestellt werden musste, damit man dann Empfehlungen abgeben kann.
Dies hat eine mit Historikern besetzte Fachkommission auch gemacht und in 7 Fällen einstimmig eine Umbenennung der Straßennamen empfohlen. Betroffen ist unter anderem die Grundstraße, benannt nach dem früheren Stadtbaurat Peter Grund, Kommissionsmitglied und Stadtarchivar Dr. Peter Engels.
Bei Peter Grund hat mich überrascht, dass er aus politischen Gründen quasi in der Nazifizierung von einem Hauptbelasteten in einen Nichtbelasteten hineingeschoben wurde, wenn man so will. Und das halt durch Darmstädter Persönlichkeiten, die anscheinend ihn partout als Oberbaudirektor hier in Darmstadt haben wollten.
Zudem hatte Grund nach den neuen historischen Erkenntnissen auch eine aktive Rolle als NSDAP-Mitglied, ebenso wie Christian Heinrich Kleukens, der in Darmstadt vor allem als Mitglied der Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe Höhe Spuren hinterlassen hat. Und diese sollen anders als der Straßenname auch erhalten bleiben.
Die Straßennamen sind halt eine sehr spezielle Ehrung. Und eine Aberkennung des Straßennamens hat nichts damit zu tun, dass man die Leistung einer Person, eines Künstlers, jetzt in Bauschenbogen verdammt. Daran ist natürlich überhaupt nicht gedacht.
Mit Diskussionen über den weiteren Umgang mit den betroffenen Namensgebern wird hingegen festgerechnet. Auch über die Hindenburgstraße, die schon länger Streitthema in Darmstadt ist. Auch die Fachkommission kam bei Paul von Hindenburg nicht auf einen Nenner, sprach sich letztlich aber mehrheitlich für eine Umbenennung aus. Und der Magistrat um den grünen Oberbürgermeister Jochen Patsch ist dieser Empfehlung auch gefolgt.
Bei der Hindenburgstraße deswegen, weil der mit der Erfindung der Dolchstoßlegende zusammen mit Ludendorff von Beginn an antidemokratisches Gift in die Weimarer Republik injiziert hatte, weshalb wir als Wissenschaftsstadt Darmstadt für die Umbenennung sind.
Neue Namen für die Hindenburgstraße und die anderen 7 Straßen, die umbenannt werden sollen, gibt es noch nicht. Die Stadt führt aber bereits eine Liste mit gut 120 möglichen Namensgebern, darunter zum Beispiel der frühere Darmstädter Schauspieler Robert Stromberger oder die Darmstädter Schriftstellerin Mirjam Pressler.
Wir werden jetzt im Herbst eine Informationsveranstaltung dazu machen und werden dann Vorschläge dazu sammeln, die auch aus der Bürgerschaft weiterkommen können hinsichtlich der Straßenbenennung und werden das durch den Magistrat entscheiden.
Sagt Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Patsch im Beitrag von Raphael Stübig zur Umbenennung einiger Straßen in Darmstadt. Zuletzt noch eine kulturelle Neuigkeit und zwar aus dem Bereich des Jugendstils. Spricht man von Jugendstil in Hessen, denkt man etwa an Bad Nauheim oder an die Mathildenhöhe in Darmstadt. Doch jetzt zieht Wiesbaden nach. Ein Sammler-Ehepaar hat dem Landesmuseum Wiesbaden 2017 Gemälde und Skulpturen, Möbel und Lampen, Vasen und Silber geschenkt im Wert von 40 Millionen Euro. Die bedeutende Jugendstilsammlung wird ab Juni im Südflügel des Museums Wiesbaden gezeigt. Aus diesem Anlass ruft die Stadt nun für 2019-2020 ein ganzes Jugendstiljahr aus. Das Programm wurde vor wenigen Tagen in Wiesbaden vorgestellt.
Kaum ein Ort in Wiesbaden könnte geeigneter sein, das Programm eines Jugendstiljahres vorzustellen. Der Muschelsaal im 1907 eröffneten Kurhaus bietet mit seiner flächendeckenden Ornamentik die passende Folie dafür, schwärmt Peter Forster, Kurator im Museum Wiesbaden.
Natur, Kraft der Jugend, Wachstum, das alles wirklich überwuchernde und lebensspendende Element, das können Sie an der Muschel jetzt und beziehungsweise an der ganzen Dekoration hier sehen.
Seit 2 Jahren baut das Museum Wiesbaden seinen Südflügel um. Ab Juni wird dort eine der bedeutendsten europäischen Jugendstilsammlungen gezeigt. Gemälde und Skulpturen, Möbel und Lampen, Vasen und Silber, über 700 Exponate im Wert von 40 Millionen Euro. Ein Wiesbadener Sammler-Ehepaar hatte sie dem Museum vermacht. Für Kurator Peter Forster schließt sich damit eine wichtige Lücke.
Wir haben das akademische 19. Jahrhundert gut bei uns vertreten und wir sind ein Haus der klassischen Moderne. Alexej von Jawlensky ist sicherlich die Speerspitze davon. Und der Übergang mit all seinen Facetten, ausgedrückt durch Franz von Stuck und durch viele andere Künstler, die diese Aufbruchszeit repräsentieren, von der wiederum die klassische Moderne ganz stark sich gespeist hat, das war bei uns schwach besetzt und ist jetzt in üppigster Form da.
Anders als Bad Nauheim oder Darmstadt ist Wiesbaden aber keineswegs ein Hort des Jugendstils. Im Gegenteil, die Architektur ist vom Historismus geprägt. Auch deshalb hat das Kulturamt angesichts der bevorstehenden Neueröffnung zur Spurensuche aufgerufen. Wie viel Jugendstil fand und findet sich in der Stadt? Rund 20 Akteure aus der Kulturszene haben sich dazu vernetzt. Das Stadtmuseum etwa ist der Frage nachgegangen, wie sich die Aufbruchstimmung des Jugendstils in der Gesellschaft niedergeschlagen hat. Direktorin Sabine Philipp.
Es gibt verschiedenste Vereine, die sich in dieser Zeit gegründet haben, gerade wenn es um den Sport geht, um die Freikörperkultur mit dem Lufti damals zum Beispiel. Es geht um das bessere Essen, um die bessere Ernährung. Wir haben hier die ersten vegetarischen Restaurants zum Beispiel ausfindig gemacht.
Entstanden ist ein Programm, das sich der Epoche des Jugendstils in vielen Facetten nähert, mit Ausstellungen, Filmen, Stadtführungen, Lesungen oder Konzerten. Auch darin spiegelt sich ein Element des Jugendstils, nämlich die Idee, Idee eines geistigen Gesamtkunstwerks, in dem sich die Genres von Musik, bildender Kunst, Literatur, Bewegung und Tanz mischen. Mit dabei sind unter anderem das Literaturhaus, das Stadtarchiv und die Kunstarche. Das Staatstheater Wiesbaden zeigt Opern, die in dieser Zeit entstanden sind, wie Elektra oder den Rosenkavalier, und hat einen Kompositionswettbewerb ausgerufen. Gefördert wird das Jugendstiljahr Wiesbaden durch den Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main. Das abwechslungsreiche Programm läuft von Mai 2019 bis Juli 2020.
Die Stadt Wiesbaden ruft ein Jugendstiljahr aus. Birgitta Söhling berichtete. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und herunterladen auf hrinforadio.de. Dort klicken Sie oben auf Podcast und uns finden Sie dann unter der Überschrift Hessen. Das ist der Name dieser Sendung. Mein Name ist Sandra Winzer. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und, falls Sie ihn feiern, einen schönen Muttertag.